Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter einige Verse stellen aus dem Jakobusbrief. Wir wollen also fortfahren in unserer Predigtreihe über den Jakobusbrief. Und wir wollen uns heute stellen unter die Verse aus Kapitel 1, 2 bis 4. Aber ich lese den ganzen Abschnitt von Jakobus 1, Vers 1 bis Vers 12. Wir hören das Wort Gottes. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wie gesagt, die Predigt wird sich heute konzentrieren auf die Verse 2 bis 4. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Abgesehen von der Anrede, meine Brüder, die übrigens in diesem Brief sehr häufig vorkommt, insgesamt 14 Mal, vernehmen wir hier am Beginn dieses Briefes kein einziges Wort des Grußes, geschweige denn ein Wort der Segnung. Ein Wort der Segnung, der Glückseligpreisung lesen wir dann etwas später in Jakobus Kapitel 1, Vers 12. Aber hier am Anfang des Briefes wird an uns ein Befehl gerichtet. So beginnt Jakobus. Und es ist ein ziemlich tief einschneidender Befehl. Jakobus ruft uns dazu auf, es für lautere, für pure Freude zu erachten, wenn wir in mancherlei Anfechtungen geraten. Mit anderen Worten, wir werden aufgerufen, uns zu freuen, wenn wir in Schwierigkeiten, in etwas Schlimmes hineingeraten. Wenn wir dieses Wort wirklich hören, also nicht überhören, nicht gleich abschalten, dann ist dieses Wort ein Hammer. Wir sahen das letzte Mal, dieses Wort ist gerichtet an die 12 Stämme in der Zerstreuung. So bezeichnet Jakobus die Adressierten, an die dieser Brief gerichtet ist. Jakobus richtet diesen Brief an das Volk Gottes, das verstreut worden ist. Es ist gewissermaßen ein Rundbrief an die durch die Verfolgungen in alle Himmelsrichtungen zerstreuten und zersprengten. Denken wir noch einmal an die Verfolgung, die im Anschluss an die Steinigung des Stephanus ausbrach und dann eben zu dieser Zerstreuung führte. Zerstreuung. Das heißt, vom eigenen Grund und Boden verjagt und vertrieben zu sein. Das heißt, in die Fremde zu gehen und damit ungeborgen zu sein. Man weiß nicht, was einen erwartet. Das heißt, Entbehrungen zu ertragen, heftige Beschwernisse auszuhalten. Und das alles nur deswegen, weil man Christ ist, weil man an Jesus Christus festhält, als seinem Heiland und Herrn, weil man bekennt, dass es in keinem anderen Heil gibt, als in dem Namen Jesu, und weil man dem Gott und Herrn Jesus Christus nicht ungehorsam sein will, sondern bereit ist, deswegen das Kreuz auf sich zu nehmen. Wenn wir an unsere Brüder und Schwestern denken, die heute in vielen Ländern der Erde diskriminiert oder gar verfolgt werden, wenn wir uns nur einen Augenblick einmal ausmalen, dass deren Kinder benachteiligt werden, sodass sie nicht alles studieren können, oder schlimmer, dass zum Beispiel der Vater der Familie gefangen genommen wird, die Familie auseinandergerissen wird, die Ehefrauen jahrelang nicht wissen, wo ihre Männer sind, ob sie überhaupt noch leben. Und umgekehrt, die Männer in den Arbeitslagern nicht wissen, wie es um ihre Frauen steht oder die Kinder. Mal ehrlich, wie würden wir anfangen, an solche Leute zu schreiben? Ich kann mir vorstellen, dass wir denjenigen, die derartiges durchgemacht haben an Verfolgungen, an Zerstreuung oder noch durchmachen, zunächst ein Wort des Mitgefühls schreiben, ein Wort des Trostes, der Ermutigung. Wir würden ihnen ganz sicher sagen, wir beten für euch. Aber würden wir mit einem solchen Aufruf anfangen? Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet? Es mag sein, dass Jakobus mit der Anrede Brüder andeuten will, dass er das Gleiche durchgemacht hat oder noch durchmacht. Aber trotzdem, so direkt mit der Tür ins Haus fallen und erklären, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da muss man erst einmal schlucken, oder? Ist das nicht Masochismus? Jakobus, willst du uns hier die Freude am eigenen Schmerz, an der eigenen Qual lehren? Oder? Oder brennt in diesem Mann, ihr Lieben, brennt in diesem Mann eine Glut eines geistlichen Feuers, dass wir in unserer so satten, so Selbstzufriedenen, auf Spannungslosigkeit, auf Entspannungen und Ferien getrimmten Zeit überhaupt gar nicht mehr kennen. Ich will es nicht ausschließen, dass für Menschen mit unbeschnittenen Ohren die Aufforderung, es für lautere Freude zu achten, wenn man in Anfechtungen gerät, total fremd rüberkommt. Aber achten wir einmal auf die Begründungen, die Jakobus für diese Anweisung anführt. Ich verkündige Ihnen heute Morgen das Evangelium aus dem Jakobusbrief, indem ich die Predigt unter das Thema stelle: Anfechtungen sind ein Anlass zur Freude. Denn erstens, sie bieten die Gelegenheit, im Glauben standhaft zu werden. Und zweitens, sie führen zu einem Leben ohne Mangel. Anfechtungen sind ein Anlass zur Freude, denn sie bieten die Gelegenheit, im Glauben standhaft zu werden, und sie führen zu einem Leben ohne Mangel. Erstens also, Anfechtungen sind ein Anlass zur Freude, denn sie bieten die Gelegenheit, im Glauben standhaft zu werden. Meine Brüder und meine Schwestern, dass in unseren Breiten Christen verfolgt werden, das kommt kaum vor. Gewiss, wenn man aus Gewissensgründen zum Beispiel seine Kinder nicht in öffentliche Schulen mehr schickt, zum Beispiel wegen des Sexualkundeunterrichts, dann kann es dazu kommen, dass man Ärger mit der Justiz bekommt, dass man selbst in Erzwingungshaft kommt oder dass einem die Kinder in Polizeiaktionen weggenommen werden und dass man dann vorziehen muss, auszuwandern. Es ist auch möglich, dass wenn man das, was die Heilige Schrift über Homosexualität lehrt, heute öffentlich bezeugt, angezeigt werden kann und so in die Mühlen der Justiz gerät, auch hier in unseren Breiten. Aber im Vergleich zu dem, was unsere Geschwister, an die der Jakobusbrief zunächst geschrieben worden ist, durchmachten, geht es uns gut. Es geht uns gut in einem sehr bürgerlichen Sinn. Wir haben keinen Grund zu klagen. Wir haben unser Auskommen. Wir haben unsere Arbeit und zahlen vielleicht den Raten an unserem Haus oder an unserer Eigentumswohnung ab. Wir wissen, wenn der Feierabend anbricht und wann die nächsten Schulferien beginnen und zu welcher Freizeit wir dann möglicherweise fahren. Und wenn wir einmal hören oder zum Beispiel im Internet auf der Homepage von Open Doors lesen, was Christen gerade jetzt in Nordkorea, in Indonesien, im Irak, in Myanmar, im Irak, im Sudan, in Syrien, in Ägypten und so weiter durchmachen, seien wir ehrlich, dann achten wir es für lautere Freude, dass wir uns in einer solchen Situation nicht befinden, oder? Als ich bei der Vorbereitung auf die Predigt darüber nachsann, ob hier in unserer westlichen europäischen Kultur eine vergleichbare Konstellation der Zerstreuung, der Heimatlosigkeit, der Fremdlingschaft auftritt, da kam mir ein Ausspruch des neomarxistischen Kulturphilosophen Theodor Adorno in den Sinn. Dieser Mann, er gehörte zum Kreis der sogenannten Frankfurter Schule des Neomarxismus. Er war Jude. Er lebte in den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Exil in Amerika. Er musste auswandern, kehrte dann aber wieder zurück. Und dort im Exil, da schrieb er einen Satz, der weltberühmt wurde. Der Satz lautet: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Mit seinen Veröffentlichungen war Adorno dann einer der Vordenker für die Studentenunruhen, die für viele meiner Zeitgenossen noch in den 60er und 70er Jahren geistig prägend waren. In den 60er Jahren zog eine ganze Generation die Konsequenzen aus den Überlegungen dieser neomarxistischen Denkrichtung und folgerte, man müsse gegen das Leben im Falschen aufbegehren. Das hieß damals, man müsse rebellieren gegen ein Leben in dieser, wie man damals sagte, Blech- und Plastikkultur, in diesem kapitalistischen, auf Profitgier ausgerichteten System. Man müsse die Strukturen dieser Wirklichkeit vernichten, zerstören, denn, so sagte man, jede andere Gesellschaft sei besser als das, worin man jetzt lebe. Andere zogen aus dem Denken Adornos und seiner Mitstreiter die Konsequenz, aus dieser Gesellschaft auszusteigen. Vielleicht erinnern sich manche noch an die mit ihrem Slogan, an die Hippies mit ihrem Slogan Make Love, Not War. Den einzigen Sinn sah man dann in einem sexuell sehr verwilderten Leben. Die Ideale von Woodstock waren angesagt. Oder aber man suchte auch wieder eine Folgerung aus dem Denken Adornos, das Heil, sein Heil, im sich zurückziehen auf sich selbst. Man suchte dann sein Heil in fernöstlichen Yoga- oder Meditationspraktiken. Auf jeden Fall, so wurde man belehrt, ein Leben in dieser Kultur des Scheins, der Verlogenheit, des Bluffs kann, wenn man ehrlich ist, nur zu Frust, zu Ekel, zu Lustlosigkeit, zu Empörung, zu Unzufriedenheit und zu Feindseligkeit gegenüber dieser Welt führen. Die Folgen dieses Denkens sind unterschwellig bis zum heutigen Tag festzustellen. Sie äußern sich in allen möglichen Kulturäußerungen. Denken wir etwa an die namentlich seit den 60er Jahren herrschende Musikszene, oder soll ich richtiger sagen, an den Geräuschterror, in dem man den Missmut und den Hass gegen diese Kultur hinausgrölt. Aber wir können auch denken an die gegenwärtigen Produktionen im Bereich der Malerei, der Bildhauerei, der Theaterinszenierungen oder heute etwa an Filme mit ihren die Seele vergiftenden Horror- und Fantasy-Produktionen. Vielleicht ist man heute nicht mehr so aggressiv wie in den 60er und 70er Jahren. Aber man will auch raus aus dieser Scheinwelt oder flüchtet sich gerade hinein. Angepasst, tanzt auf dem Vulkan der Sinnlosigkeit. Ich denke mir nur einmal an den Rausch, in den sich heute Menschen versetzen können, etwa angesichts von sportlichen Großereignissen. Ihr Lieben, ich halte das nicht mehr für normal. Oder man steigert sich in apokalyptische Weltverschwörungstheorien hinein. Wie auch immer, dass dieses Leben eine gigantische Irreführung, ein großes Blendwerk, ja ein grandioser Bluff ist, das ist bis zum heutigen Tage auch die unterschwellige Grundstimmung in unserer Generation. Und wenn wir nun Jakobus einmal diese Aussage Adornos vorlegen würden und ihm dann die Frage stellen würden, Jakobus, sage du uns doch einmal, müssen wir dem Adorno nicht zustimmen und ebenfalls sagen, dass dieses Leben kein richtiges Leben ist. Ja, dass es eigentlich kein richtiges Leben im Falschen gibt. Was würde Jakobus wohl darauf antworten? Ich vermute, Jakobus würde darauf eine sehr deutliche, eine sehr unmissverständliche Antwort geben. Er würde sagen, das Leben in dieser Welt, in dieser Kultur, das ist nicht ein falsches Leben, aber es ist ein Leben nach dem Sündenfall. Und seit dem Sündenfall liegt diese Welt im Bösen. Und das ist viel tiefgreifender, viel schrecklicher als das, was Adorno philosophierte. Seit dem Sündenfall steht unsere Welt unter der Herrschaft des Teufels. Aber, so würde Adorno fortfahren, Christen, Glaubende sind gerufen, in dieser Welt zu leben und diese Welt im Glauben zu überwinden. Und diese Welt im Glauben zu überwinden, das heißt nun wahrlich nicht mitzumachen, sich treiben zu lassen im Strom des Zeitgeistes. Überwinden im Glauben aber heißt auch nicht, alles kurz und klein zu schlagen oder auszusteigen oder die schreckliche Realität dieser Wirklichkeit vergessen oder verdrängen zu suchen. Es heißt auch nicht, in eine kleinbürgerliche Scheinwelt oder Spannungslosigkeit sich wegzuträumen. Vielmehr heißt es, die Spannungen und Anfechtungen, in die Gott uns in dieser Welt der Finsternis stellt, anzunehmen, im Glauben auszuhalten und so in dieser Welt der Lüge und des Scheins ein wahrhaftiges Leben vor dem Angesicht Gottes zu führen. Es heißt, angesichts der Ideologien, die uns heute umspülen, denken wir nur einmal an den Wahn des Genderdenkens, bei Gott und seinem wahrhaftigen Wort zu bleiben. Dennoch, mit anderen Worten, das Evangelium, es ruft uns auf, in dieser Welt des Trugs und des Bluffs ein Leben in Wahrhaftigkeit vor dem Angesicht Gottes zu führen. Und ein solches Leben, das erklärt uns hier Jakobus, ein solches Leben ist nicht zum Nulltarif zu haben, sondern es führt hinein in Schwierigkeiten. Es führt in Anfechtungen. Und Jakobus sagt, das ist gut so. Vermutlich ist uns allen beim Lesen des Neuen Testamentes aufgefallen, wie häufig wir in der Heiligen Schrift etwas Positives über Drangsale, über Schwierigkeiten, über Zerreißproben und Anfechtungen lesen. Zum Beispiel weist der Apostel Paulus darauf hin, dass angesichts der Ewigkeit die Leiden der Jetztzeit Freude sind, reinste Freude. Ich lese mal Römer 8, Vers 17 und 18. Da schreibt er, wenn wir aber Kinder Gottes sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Und wenn wir wirklich mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Petrus schreibt entsprechendes, wir lasen es vorhin in der ersten Schriftlesung. Auch Jakobus zeigt die Verbindung zwischen dem jetzigen Leiden und der zukünftigen Herrlichkeit auf. Vers 12, Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Jakobus sagt hier mit anderen Worten, Anfechtung zu erdulden ist jetzt eine verdrießliche Sache. Aber da ist noch eine andere Seite, nämlich die Krone des Lebens. Und im Blick auf die Ewigkeit kannst du jetzt bereits in deinen Drangsalen, jetzt glückselig sein, angesichts dessen, was kommt. Aber hier in unserem Abschnitt legt Jakobus den Akzent noch etwas anders. Hier in Jakobus, in den Versen 2 bis 4, spricht Jakobus über die Anfechtungen unter dem Aspekt, dass wir dadurch bereits in dieser Welt Vorteile haben. Anfechtungen sind eine Bewährung eures Glaubens, denn sie führen hier und jetzt zu einem standhaften Ausharren. Anfechtungen haben also jetzt schon etwas Positives, nicht nur im Blick auf die Ewigkeit. Nicht diese Überzeugung, die schreibt auch der Apostel Paulus in Römer Kapitel 5. Ich lese mal Verse 2 bis 3. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Warum? Weil wir wissen, dass die Bedrängnisse standhaftes Ausharren bewirken. Und das standhafte Ausharren Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Und jetzt ist Paulus wieder bei uns heute in der Gegenwart. Denn die Liebe Gottes oder die Liebe zu Gott ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Apostel Paulus zeigt hier eine Kette auf. Nicht? Bedrängnisse, sie bewirken standhaftes Ausharren. Und standhaftes Ausharren, das bewirkt Bewährung. Und Bewährung, das bewirkt Hoffnung. Heutzutage wird uns eine völlig andere Gedankenkette eingeträufelt. Nicht? Diese Gedankenkette läuft ungefähr folgendermaßen. Bedrängnisse, das führt zu Frust. Frust, das führt zu Resignation oder zur Rebellion. Man wird aggressiv, schlägt um sich. Und alles in allem endet das in einer großen Friedlosigkeit, in einer großen Unzufriedenheit oder gar in Schwermut. Der gewaltige Gegensatz zwischen dieser Gedankenverbindung und unserem Abschnitt, er ist offensichtlich. Aber wieso, ihr Lieben, wieso spricht das Wort Gottes so anders, als es unsere heutige Philosophen und Humanwissenschaftler uns einzureden suchen? Wie kommt es, dass das Wort Gottes so positiv über Schwierigkeiten spricht? Warum betont Jakobus so massiv die positive Auswirkung und dann bitte gleich am Anfang des Briefes? Wieso? Jakobus stellt das deswegen so massiv gleich an den Anfang seines Briefes, weil er weiß, und als Seelsorger hat er da Erfahrung, dass wir alle in der Gefahr stehen, Prüfungen und Anfechtungen, die Gott uns auferlegt, auszuweichen. Wie häufig geht es bei uns nach der menschlichen Weisheit im Sinn von, wenn ich jetzt dem Herrn gehorsam wäre, ich weiß genau, wie ich dann handeln müsste, aber wenn ich das tun würde, es würde mich viel zu viel kosten in meinem Leben. Wenn ich jetzt dem Herrn gehorchen würde und dem Suchen nach dem Reich Gottes den ersten Platz zuweisen würde, dann müsste ich ja auf dieses oder auf jenes in meinem Leben verzichten. An Freizeitbeschäftigungen. Und genau das will ich nicht. Sondern suche es mit Zähnen und Klauen festzuhalten. Und weil Jakobus genau diese Reaktion bei uns kennt, fällt er hier so massiv mit der Tür ins Haus. Er weiß, dass auch wir Christen die Neigung haben, allen Schwierigkeiten und ganz sicher dem Kreuz, den Anfechtungen, auszuweichen. Einzig und allein nur negativ darüber zu denken. Natürlich wird Jakobus dann auch das Klagen gehört haben, wie flach ist das geistliche Leben in unserer Gemeinde, wie träge läuft alles dahin. Aber wenn wir dann Jakobus fragen würden, sag mal, wie kommt es eigentlich, dass unser Glaube so seicht ist, so schal, so gestaltlos, dann könnte es sein, dass er darauf antwortet, es könnte daran liegen, dass wir angesichts von Schwierigkeiten, angesichts von Mauern, die sich vielleicht vor uns auftürmen, vor Anfechtungen, nicht im Glauben mehr kämpfen, sondern gleich kapitulieren. Jakobus würde sagen, nimm doch die Anfechtungen einmal an in deinem Leben und suche sie dann im Glaubensgehorsam zu überwinden. Kämpfe doch einmal im Glauben. Wir lesen hier von mancherlei Anfechtungen. Man kann auch übersetzen von allerlei Anfechtungen oder auch von den unterschiedlichsten Anfechtungen. Ja, tatsächlich. Die Anfechtungen in unserem Leben, sie können aus den verschiedensten Richtungen kommen. Und sehr oft kommen sie aus einer Richtung, aus der wir es gerade dann, wenn sie kommen, nicht erwarten. Wir können es uns auch nicht vorstellen, dass sie nun gerade daher kommen. Trotzdem, Jakobus sagt, höre einmal auf, angesichts der Versuchungen klein beizugeben. Stattdessen nimm sie im Glauben an und überwinde sie. Es ist so hilfreich, dass Jakobus in seinem Brief so praktisch ist. Und dass er vieles, was er schreibt, er mit Beispielen unterlegt und illustriert. Und bei Anfechtungen spricht Jakobus in Jakobus 1, in den Versen 9 bis 11, von dem Gegensatz, der in einer Gemeinde sein kann zwischen den Reichen und den Armen. Offensichtlich führten dieser Gegensatz zu Spannungen in der Gemeinde. Es konnte für manche Leute in der Gemeinde eine Anfechtung sein. Nicht so anerkannt zu sein vielleicht. Jakobus spricht dieses Thema an. Nun, auf diese Verse wollen wir noch in einer späteren Predigt genau kommen. Aber diese Illustration bietet Gelegenheit, ebenfalls einmal praktisch zu werden und einmal zu überlegen, was solche Anfechtungen denn nun konkret praktisch sein können. Ich nenne mal ein Beispiel. Angenommen, Sie sind verheiratet. Und an Ihrem Arbeitsplatz finden Sie auf einmal eine junge Frau sehr attraktiv. Ja, was Sie für sie empfinden, das ist sehr schnell mehr als nur Attraktivität. Sie sind von ihr ganz und gar hin und weg. Sie sind in sie verknallt. Das Wort Verliebtsein, das passt schon gar nicht mehr. Eher würde hier die englische Formulierung den Nagel auf den Kopf treffen. Man fällt in Liebe, to fall in love. Übrigens ist das genau die gleiche Formulierung, die Jakobus hier gebraucht. Man gerät in Anfechtung, man fällt in Anfechtungen. Gewiss könnten wir jetzt sofort sagen, dass wenn so etwas bei einem Christen vorkommt, dass das eigentlich beschämend ist. Das ist richtig, aber es kommt vor. Und wir werden von Kräften und Mächten, von denen wir bis dahin kaum eine Ahnung hatten, erfasst. Und sie reißen uns mit sich fort. Vielleicht wussten wir bis zu diesem Zeitpunkt gar nichts mehr von solchen Kräften. Und dann kommt einem der Gedanke. Das ist jetzt die Richtige. Das ist endlich die Richtige. Man grübelt weiter. Plötzlich kommt der Gedanke auf. Bis jetzt Mit meiner jetzigen Frau war das ja eigentlich alles nur Schein. Aber das jetzt, das ist jetzt endlich die große Liebe. Endlich nach so vielen Jahren, in denen man sich etwas vorgemacht hat. Jetzt endlich die große Liebe. Vielleicht geht einem zunächst noch durch den Kopf, dass Gott das ja verboten hat, die Ehe zu brechen. Dass man eigentlich deswegen seinen Gefühlen Widerstand entgegensetzen müsse. Aber auf der anderen Seite, so sucht man sich dann einzureden, ist es doch Gott, der mich mit dieser meiner Geschlechtlichkeit geschaffen hat. Und das, was ich jetzt erfahre, es kann gar nicht sein, dass das etwas mit dem Verbot Gottes, die Ehe zu brechen, zu tun haben sollte. Nein, das ist jetzt die große Liebe. Und so geht es Schritt für Schritt weiter. Und irgendwann fangen wir an, gegenüber dieser Anfechtung zu kapitulieren. Und es ist nur noch ein kurzer Schritt, sich dann in solche Überlegungen und Gedankenkonstruktionen hineinzusteigern, wie zum Beispiel in die folgende. Meine Ehe, was ist das eigentlich noch? Besteht sie nicht eigentlich nur noch auf dem Papier? Und überhaupt, war das damals überhaupt eine wirkliche Wahl, die ich hatte, als ich mich für diese Frau oder auch für diesen Mann entschied? Oder wurde ich nicht eigentlich durch die Umstände oder durch die eingeschränkten Möglichkeiten, die ich damals hatte, sozusagen dazu genötigt, diese Frau oder diesen Mann zu heiraten? Weil man nicht alleine bleiben wollte. So argumentiert man immer weiter mit sich selbst. Und je länger man argumentiert, desto vernünftiger erscheinen einem solche Überlegungen. Und schließlich lässt man sich dann vom Strohfeuer seiner Gefühle mitreißen und gerät in den Strudel der Sünde und des Verderbens. Tatsächlich sollte niemand von uns eine solche Anfechtung unterschätzen. Und wer sich zu stehen dünkt, der sehe zu, dass er nicht falle. Die Heilige Schrift sagt nicht zu Unrecht im Hohen Lied, dass die Liebe stark ist wie der Tod. Das gilt auch für die unerlaubte, für die verbotene Liebe. Aber sehen Sie, wenn die Liebe so stark ist wie der Tod, dann brauchen wir gerade in einer solchen Situation jemanden, der stärker ist als der Tod, der den Tod überwunden hat. Und das ist unser Herr und Retter, Jesus Christus. In seiner Kraft, im Glauben an ihn, können wir diese Anfechtung aushalten, können wir ihr standhalten und uns im Glauben bewähren. Darum geht es hier. Dann könnte uns genau eine solche Situation eine Gelegenheit bieten, ein bewährter Christ zu werden. Aber genau dann darf man nicht davor zurückschrecken, eine Zeit lang gegen die Gefühle in seinem Leben anzukämpfen, anzugehen. Dann wird man vielleicht auf die Knie gehen und beten. Jakobus wird später einmal schreiben, dass derjenige, der Versuchungen, Anfechtungen, der Böses durchmacht, beten soll. Jakobus 5, Vers 13. Wir werden dann zum Herrn schreien: Herr, gib deinen Geist, damit ich der Frau meiner Jugend treu bleibe. Nicht nur in Taten, sondern bereits in meiner Gedankenwelt. Das segnet der Herr. Und wenn du die Sache dann im Glauben durchgestanden hast, dann merkst du plötzlich, dass du ein stärkerer Gläubiger geworden bist, eine größere Liebe zum Herrn hast und auch zu deiner Ehefrau bzw. zu deinem Ehemann eine tiefere Bindung hast. Und nachdem wir durch den Geist Gottes eine Anfechtung vielleicht auf den Knien, vielleicht unter Tränen, durchgestanden haben, dann werden wir schon während dieser Anfechtung sie als lauter Freude erachten können. Denn wir wissen, dass nach dem Sieg das Band zum Herrn enger geworden ist, dass wir fester in ihm stehen, sodass wir dann eher einen Stoß wegstecken können. Genau das meint standhaftes Ausharren, von dem Jakobus hier spricht. Die Anfechtungen, die auf uns einstürmen, sie sind immer listig. Sie verwirren. Sie verwirren immer unseren Verstand und sie überrollen unsere Seele. Man nennt die Generation, die jetzt aufwächst, in der Soziologie die Generation Porno. Der Grund ist, dass das, was Jugendliche heute über Sexualität wissen oder zu wissen meinen, sie aus dem Sexualkundeunterricht oder aus dem Internet erfahren. Nicht mitmachen. Du machst nicht nur damit dich selbst und deine Gedankenwelt kaputt, sondern auch deine Ehe, übrigens auch deine zukünftige Ehe. Nicht mitmachen. Wirklich nicht. Um euretwillen. Nehmen wir noch ein Beispiel. Eine Anfechtung aus einem ganz anderen Bereich, mit dem wir im Augenblick wohl alle mehr oder weniger zu tun haben. Nicht wahr, wir alle stellen fest, dass das bisherige finanzielle Familienbudget immer stärker schrumpft. Wir merken alle die Inflation, es wird alles teurer. Und wir merken alle, dass man uns von allen Seiten abkassiert. Und notwendigerweise überlegen wir dann, wo wir noch Geldeinsparungen vornehmen können. Und dann liegt es nur allzu nahe, an die freiwillig gegebenen Abgaben an die Gemeinde oder an Spenden an christliche Werke oder Missionare zu denken. Hier könnte man noch kürzen. Merkt ja keiner oder kaum jemand. Und wenn man diese Möglichkeit mit seinem Steuer- oder Finanzberater bespricht, wird er dem ohne weiteres sofort zustimmen. Im Grunde fand er ohnehin schon, dass man viel zu viel gespendet habe. Aber könnte es nicht sein, dass wir angesichts des knapper werdenden Haushaltsbudgets uns selbst gerade jetzt einer Gelegenheit berauben, um im Glauben weiterzukommen? Der Prophet Haggai verkündete einst dem Volk Gottes, dass, wie er sagt, das Volk in getäfelten Häusern wohnt, während das Haus Gottes in Trümmern lag, dass, wie sagt er, sie viel gesät haben, aber wenig eingebracht haben. Haggai 1, die Verse 7 und 8. Und seine weitere Botschaft lautet dann: Wenn ihr euch zuerst um das Haus Gottes kümmert, werdet ihr auch materiell gesegnet sein. Oder erinnern wir uns an das Verheißungswort aus dem Buch der Sprüche, Sprüche 19, Vers 7. Wer sich des Armen erbarmt, leiht dem Herrn, und er, Gott, wird ihm seine Wohltat vergelten. Wir sollten diese Worte kennen, gerade in Zeiten eines knapper werdenden Haushaltsbudgets. Und wenn wir in einer solchen Situation nicht die Gaben für das Reich Gottes kürzen, dann könnte es sein, dass wir in unserem Leben Überraschungen erleben. Nicht in dem Sinn, dass wir diese Verse als eine Methode verwenden, um steinreich zu werden, sondern dass wir erfahren, was für uns sicher auch geistlich ungefährlicher ist, dass es uns an nichts mangeln wird. Von daher könnte dann die Überlegung, am Haushaltsbudget zu sparen, ein Selbstbetrug sein. Wir würden darauf verzichten, den Herrn besser kennenzulernen. Mancherlei Anfechtungen, sie kommen aus verschiedensten Richtungen. Das kann sich auch äußern in Versuchungen des Teufels zur Sünde, wie bei der Gefahr des Ehebrechens, der Ehescheidung um Willen eines anderen. Das kann sich äußern in einer recht bürgerlichen Lebenseinstellung, im Blick auf das Festhalten, die Hände halten auf dem eigenen Portemonnaie. Auch wenn man ahnt, wie viel finanzielle Not es auch im Reich Gottes gibt. Und wenn man hier einen Schritt im Glauben an den Herrn und seine Zusagen machen würde, einen Schritt im Glauben, dann kann es sein, dass sich unser christliches, unser geistliches Leben ändert, das bis dahin so seicht, so matt und auch so eindruckslos im Blick auf andere war. Und es könnte geprägt sein von lauter Freude. Auf jeden Fall aber wäre es schade, wenn wir eine Anfechtung nicht auch als Gelegenheit zur Bewährung unseres Glaubens begreifen würden. Und diejenigen, die ihr Empfangsgerät abgestimmt haben auf den Sender des Heiligen Geistes, werden dieses als eine heilsame Botschaft erfassen. Gerade wenn wir mit der Frage ringen, bringt mein Glaube Frucht? Erweist er sich als ein bewährter Glaube? Oder ist er nach wie vor so ärmlich, dass er von anderen in der Schule oder am Arbeitsplatz überhaupt nicht wahrgenommen wird? Lasst uns darum dieses Wort, mit dem Jakobus uns aus unserer Lauheit und geistlichen Bequemlichkeit aufschreckt, hören. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt. Wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Nicht nur das Leben der damaligen Christen, an die dieser Brief gerichtet wurde, sondern auch unser Leben. Es ist voller Anfechtungen. Und das heißt auch, es ist voller positiver Gelegenheiten, an denen wir uns bewähren können, sodass wir im Glauben stark und kräftig werden. Aus diesem Grund, lasst uns lernen, wenn eine Anfechtung auf uns einstürmt, dass wir im Glauben an den, der stärker als der Tod ist, ihr trotzen, also nicht kapitulieren, nicht nachgeben, nicht weich werden. Und damit komme ich zum zweiten und letzten Punkt der heutigen Wortverkündigung. Anfechtungen, sie sind ein Anlass zur Freude, denn sie führen zu einem Leben ohne Mangel. Dass Anfechtungen, wenn wir ihnen standhalten, zur Bewährung führen, das ist nicht das Einzige, warum wir es für lauter Freude achten sollten, in mancherlei Anfechtungen zu fallen. Jakobus schreibt weiter, dass das standhafte Ausharren ein vollkommenes Werk haben soll. Jakobus 1, Vers 4. Vollkommenes Werk, das meint so viel wie, dass das standhafte Ausharren vollkommen durchwirken wird. Es bringt uns näher zum Ziel, also zu Christus. Das heißt, in unserem Glaubensleben dürfen wir uns niemals auf den bisher vermeintlich erzielten Lorbeeren ausruhen. Diese Gefahr ist nicht gering. Gerade nicht nach einer durchkämpften Anfechtung. Dann könnte man sich einbilden, so, jetzt habe ich eine gute Glaubensstufe erreicht. Nachdem ich so viel durchgemacht habe, bin ich jetzt am Ziel. Aber in der Nachfolge des Herrn geht es immer weiter. Und das heißt, es geht immer näher zum Herrn. Wir lasen vorhin in der Gesetzeslesung der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige erheilige sich weiter. Wenn wir durch Anfechtungen, durch Glaubenskämpfe hindurchgegangen sind, dann empfangen wir als Gnadenlohn Standhaftigkeit. Und es ist dann keineswegs verboten, Gott für diesen Gnadenlohn der Standhaftigkeit innig dankbar zu sein. Dabei aber wollen wir eines nicht vergessen, nämlich dass geistliche Standhaftigkeit nach durchstandener Prüfung lediglich ein Anfangsgeschenk ist. Wenn man zu lange davon zehrt, sich zu lange darauf ausruht, dann verschwindet es, es verdampft. Meine Brüder und meine Schwestern, es ist tatsächlich gar nicht so selten, dass man älteren Christen begegnet, die auf ihr Leben mit Wehmut zurückblicken. Nicht, wenn Sie sich an Ihre Jugend erinnern, dann besinnen Sie sich darauf, wie eifrig Sie einst für den Herrn tätig waren, wie freimütig Sie vom Evangelium von Jesus Christus Zeugnis abgelegt haben, wie Anfechtungen, in die Sie hineingeführt wurden, mit der Hilfe Gottes zu einem geistlichen Gewinn transformiert wurden. Das war schön, das war herrlich, wenn Sie zurückblicken. Aber dann wurde man älter, erwachsen. Dann kam man in den Trott des Alltags mit all den Verpflichtungen, die man in Ehe, Familie, Hausbau, Beruf, Karriere und so weiter auf sich genommen hatte. Während dieser Zeit blieb man zwar in der Gemeinde, aber das Denken war von anderen Dingen erfüllt. Faktisch arrangierte man sich mit der Welt. Und Stück für Stück verlor man das Brennen für das Reich Gottes. Das Trachten nach dem Reich Gottes, es geriet immer mehr in den Hintergrund. Es verschwand nicht, nein, aber es geriet in den Hintergrund. Und so hört man dann gelegentlich diese Leute sehnsüchtig seufzen. Wenn es doch noch einmal so wäre. Wie damals. Ein Mann, dessen Kinder nicht Christen wurden, sondern den Weg in die Welt gingen und der zusammen mit seiner Frau inzwischen furchtbar darunter litt, sagte mir einmal, weißt du, ich kann mich im Grunde überhaupt nicht darüber beklagen, denn das, was ich meinen Kindern vorgelebt habe, das war ein durch und durch weltliches Leben, in dem Geldverdienen und Karriere im Vordergrund standen. Tatsächlich, wir können geistlichen Gewinn wieder verspielen. Und das passiert dann, wenn man zwar gläubig ist, aber der Glaube sich im Alltag nicht in einem standhaften Ausharren durchsetzt, bewährt. Der Beginn war schön. Aber wenn es nur beim Beginn bleibt, dann ist das so wie bei einem Baum, bei dem nur die Knospen zu wachsen beginnen und dann abfallen. Zur Frucht kommt es nicht. Genau deswegen betont Jakobus hier, das standhafte Ausharren soll sich vollkommen durchwirken. Es soll also nicht auf halber Strecke stehen bleiben. Halte durch! Denken wir an David. Was hatte dieser Mann nicht alles schon an Prüfungen, Verfolgungen, Drangsalen, Anfechtungen durchgemacht? Aber eines Tages kam bei ihm ein Gedanke auf. Was soll diese ganze Plackerei? Wenn es so weitergeht, irgendwann werde ich dann doch mal in die Hand Sauls geraten und umkommen. Und dann zog er sich zurück zu den Philistern. Bezeichnenderweise landete er gerade ausgerechnet bei den Erzfeinden des Volkes Gottes. Dieses Weichwerden, dieses Kapitulieren, das war alles andere Nur nicht der große Befreiungsschlag für David, wofür er es vermutlich gehalten hatte. Es war der Anfang einer großen Krise. Jesus sagt einmal, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und wir sollten unserem Herrn zuhören. Am vergangenen Sonntag hörten wir eine Predigt. Wir hörten eine Predigt vom Propheten Elisa, zu dem der König Joram kam. Und Elisa verkündete ihm, Joram, halte durch. Schon bald ist die Belagerung Samarias durch die Syrer vorbei. Halte durch. Und wissen Sie, können Sie sich noch daran erinnern, wie Joram darauf reagierte? Er erklärte, wir lesen es in 2. Könige 6, Vers 33. Siehe, dieses Unheil ist von dem Herrn. Warum sollte ich noch auf den Herrn harren? Das war in der Ausdrucksweise eine fromme Formulierung. Und sie stimmte zur Hälfte. Das alles kam vom Herrn. Aber der gleiche Herr, der in die Anfechtung hineinführt, der führt auch wieder heraus. Und das wollte der König nicht glauben. Judas spricht einmal in seinem Brief davon, dass in der Gemeinde Leute herumlaufen, die mit ihrem Lebenslauf unzufrieden sind. Die sind ständig, so sagt er, am Murren. Man kann auch sagen, am Schmollen, am sich beklagen. Leute, die mit Gott hadern, die leben in Auflehnung gegen Gott. Und Judas fügt hinzu, das ist ganz interessant, Vers 16 lesen wir es im Judasbrief. Wenn sie dann mal was Positives sagen, das kommt auch vor, dann nur, weil sie sich davon für sich selbst einen Vorteil versprechen. Aber sonst leben sie in sich selbst eingekeilt. Auch so kann man mit seinem Leben umgehen. Innerlich gegen Gott rebellierend. Furchtbar. Erinnern wir uns auch an Saul. Hätte dieser Mann nur noch eine kurze Zeit länger auf Samuel gewartet und nicht selbst das Opfer vorgenommen, er wäre, so sagt Samuel ihm im Nachhinein, er wäre für immer König geblieben. Die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Was Jakobus uns durch den Heiligen Geist hier verkündet ist, wenn dein Christentum, wenn dein Glaube wirklich echt ist, oder wie man heute zu sagen pflegt, wirklich authentisch ist, dann wird er durch Drangsale geprüft. Und wenn du in den Anfechtungen nicht standhältst, dann ist dein Christenleben, dann ist dein Glaube für nichts gut. Dann kannst du ihn vergessen. Wenn dein Glaube nur dann etwas zählt, wenn du ihn nicht benötigst, weil es dir sowieso gut geht, dann lass ihn. Aber wenn wir das Ausharren vollkommen durchwirken lassen, dann, so sagt es Jakobus weiter, dann werden wir selbst vollkommen und untadelig sein und in nichts Mangel haben. Vers 4. Jakobus nimmt damit das ernst, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hatte, als er verkündete, seid vollkommen, wie euer Vater, der in den Himmeln ist, vollkommen ist. Der Weg, auf dem diese Vollkommenheit erlangt wird, ist das Standhalten in den Anfechtungen im Glauben. Man könnte jetzt einwenden, das ist ja alles schön und klingt ganz gut, was du sagst, aber das ist doch für einen Menschen völlig unmöglich, vollkommen zu sein, vollständig zu sein, keinen Mangel zu haben. Jakobus, das ist doch Perfektionismus, was du hier verkündest. Nun, auf diesen Einwand geht Jakobus in den folgenden Versen ein. Wir wollen darauf noch später kommen. An dieser Stelle will ich lediglich eine Kurzantwort geben. Was Jakobus hier sagt, das sagt er in Christus. Gott, der Herr, sieht den Glaubenden in Christus an. Und deswegen, in ihm, in Christus, ist er vollkommen. Er sieht den, der trotz allem im Glauben ringt. Wenn wir uns selbst oder wenn wir auch unseren Bruder, unsere Schwester außerhalb von Christus anschauen, dann werden wir wahrlich bei ihm keine Vollkommenheit und wahrlich keine Untadeligkeit erkennen. Dann stellen wir nur allzu schnell fest, wie er, wie wir, wie ich immer und immer wieder zu kurz kommen und scheitern. Auch bei denjenigen, die Christus intensiv suchen, werden wir dann nur die menschlichen Unvollkommenheiten erkennen und ihren Charakter und ihr Äußerliches wahrnehmen und davon die Nase voll haben. Wir sehen dann in ihnen nur Lauheit oder dass sie in den Gesprächen nicht wirklich auf uns eingehen, zu kurz angebunden sind, dass sie keinen Takt haben, dass sie muffelig sind, was weiß ich. Das wird alles nicht ganz falsch sein. Doch müssen wir mit solchen Urteilen vorsichtig sein übereinander. Wir könnten nämlich das Wichtigste bei dem anderen übersehen, nämlich dass er in Christus vollkommen ist und nach den Maßstäben des Reiches Gottes das Glaubensziel erreicht hat, weil er Gott auch in Anfechtungen glaubt, vertraut, bei ihm ausharrt. Im Übrigen fragt die Heilige Schrift übrigens überhaupt nicht, gar nicht so viel, was für einen Charakter wir haben, aus was für einem Genpool unsere Gene stammen, aus welchem Familienmilieu wir kommen und so weiter. Im Reich Gottes werden wir auch nicht nach unseren Charakterfehlern oder Defiziten beurteilt, sondern nach dem Glauben. Der Gottesreich und seine Gerechtigkeit an erster Stelle sucht, darum geht es. Da kann jemand einen schwierigen Charakter haben, sodass nicht nur andere, sondern auch er selbst darunter wahnsinnig leidet, sich selbst als Last empfindet. Und doch kann er ein dankbarer, ein fröhlicher Mensch sein, weil er dadurch, wie er mit dem Schwierigen in seinem Leben umgeht, dichter zu Gott, dem Herrn, kommt. Gemäß dem Wort Gottes ist ein Mensch dann vollkommen, wenn er mitten in dem, was er gerade an Schwerem durchmacht und davon hart attackiert wird, in dieser Anfechtung betet: Herr, ich bitte nicht, dass du das Schwierige von mir wegnimmst, sondern ich bitte dich, dass ich dadurch fester im Glauben an dich gebunden werde. Und gegenüber so jemandem hat Gott, der Herr, königliche Worte. Es sind majestätische Worte, wenn wir hier lesen von vollkommen, von vollständig, von in nichts mangelhaft. Ich wies bereits darauf hin, dass Jakobus etwas weiter unten im Blick auf Anfechtungen von der Krone des Lebens spricht, die Gott dem verheißen hat, der ihn liebt. Zweifellos warten wir in diesem Leben auf diesen Herrn. Wir warten auf die Krone des Lebens. Und doch, auch unterwegs, krönt Gott, der Herr, unser Leben, unser im Glauben streitendes Leben dadurch, dass wir solche Worte schon hören. Worte, die eigentlich erst für die Zeit nach der Auferstehung auf uns warten, vollkommen, vollständig, keinen Mangel habend. Wir selbst würden solche Urteile wohlweislich über uns niemals aussprechen. Aber Gott, der Herr, spricht sie aus durch seinen Knecht Jakobus. In Psalm 66, den wir auch gleich noch weiterlesen wollen, lesen wir einmal in den Versen 10 und 11. Denn du hast uns geprüft, o Gott, und hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Gefängnis geführt, in den Kerker, hast unseren Lenden eine schwere Last auferlegt. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt, hören wir gut zu, in die Fülle. Du hast uns durch alles hindurch in die Fülle geführt, also ohne Mangel.